Yes, please.
Brust und Bizeps, der Montags-Podcast. Wir haben die Episode Nummer 37 und freuen uns wahnsinnig. Wir haben hier den Gründervater von Cycling at Home heute zu Gast, Jürgen Reis aus Krefeld. Herzlich willkommen, lieber Jürgen.
Hallihallo, ihr Lieben.
Jürgen, hi.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Und wir interessieren uns so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir interessieren uns wahnsinnig dafür, so ein bisschen die Geschichte, die Historie von Cycling at Home von dir mal zu hören, aus erster Hand. Wie war das denn damals?
Du weißt schon, dass du mit dieser sehr groben Einleitung mir alle Türen und Tore öffnest, dass ich maximal viel Unsinn, unstrukturiert und chaotisch von mir gebe.
Das ist der Sinn dieses Podcasts.
Passt hervorragend in diesen Podcast.
Ja, was soll ich sagen? Cycling at Home ist entstanden, um genau zu sein, am 26.03. des Jahres 2020 und hatte den traurigen Anlass, nämlich mit der Schließung der Studios, ich glaube, das müsste gewesen sein, so um den 15.03. rumherum, haben ja alle Studios zugemacht, Lockdown total, und wir waren einfach in Sorge mit einigen Trainern, so unter dem Aspekt, jetzt machen die Studios zu, wir werden alle fett. Und wir müssen was tun. Und die größte Motivation, die ein Trainer ja hat, ist nicht das eigene Gesundheitsbewusstsein, sondern seinen Leuten entsprechend zu liefern und mit denen zu arbeiten und für die was zu machen und mit denen zu machen. Und entsprechend haben wir dann halt einfach gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt hier in Kombination mit Facebook, wo wir sagen, wir besorgen jetzt hier Räder, stellen uns hier Räder hin und machen dann halt von zu Hause aus Livestreams. So, und wir waren irgendwie damals 5-6 Leute, 5-6 Trainer, haben das dann ganz lose organisiert über eine Chronik. Da ist dann einer live gegangen und das war bei Facebook damals, das war eine absolute Sensation. Es gab zwar schon Cycling-Videos bei YouTube, das Ganze aber alles sehr unstrukturiert, beziehungsweise auch haben dann die Leute, die in die Kurse gegangen sind, haben das auch nicht wirklich wahrgenommen. So, und jetzt auf einmal gab es da nur noch Facebook und das waren also hier, haben wir gesagt, wir müssen das stärker strukturieren, und dann hat die Gruppenfunktion bei Facebook hat halt dazu geführt, dass wir innerhalb von eigentlich ein paar Tagen hatten wir dann schon 150, 200 Leute zusammen, also man hat einfach den Freundeskreis durchgeklingelt. Dann hat es eine Gruppe mit 5 Trainern plus 200 Leuten, und haben wir gesagt, wir nennen uns jetzt einfach Cycling at Home. Gemeinsam, allein und gesund bleiben und so halt diese typischen Mottos zur Corona-Zeit. Und da ist dann eigentlich, das sind dann 5000 Leute, die wir mittlerweile sind. Also im Grunde genommen komplett durcheskaliert von Anfang durch. Wir hatten phasenweise, ich glaube, wir waren bei 35 Stunden in der Woche und hatten wirklich jeden Tag 4-5 Stunden im Angebot. Immer auch, ich sag mal vorsichtig, so mit ein bisschen Qualitätskontrolle, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. auch eine großartige Sache war, wir hatten von Anfang an Trainer aus allen Fraktionen mit dabei. So, und wer so ein kleines bisschen im Indoor Cycling unterwegs ist, der weiß, dass wir haben ja dort nicht einfach nur einen Trainer aus Rad, Bravo CD rein und los, sondern wir haben ja unterschiedliche Ausbildungsinstitutionen plus noch ein paar kleine, um jetzt mal die drei großen zu nennen. Das ist ja Schwinn, das ist Spinning, und beziehungsweise mal aus Ehrerbietung Spinning zuerst, dann Schwinn und dann halt ICG oder Tomahawk, wie man es früher mehr gesagt hat, die Indianer halt. Wir haben halt zugesehen, dass wir wirklich aus allen Fraktionen Leute hatten. Das sind also auch Master gefahren. Wir haben auch einen ICG-Master gehabt, der hier bei uns mal den Dachstuhl gefahren ist. Und wir hatten eigentlich für alle Fraktionen die Möglichkeit, Stunden entsprechend anzubieten. So, und haben das halt gesammelt bei Cycling at Home. Es haben sich dann auch noch ein paar Splittergruppen gebildet. Der eine kann den anderen nicht leiden, der fährt dann da so mit. Oder es ergab sich daraus einfach die Möglichkeit, ein Angebot zu schaffen. Und es war natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit, dass wir verschiedene Trainer, die ja auch auf Gelder angewiesen sind. Also Cycling at Home war immer kostenlos, wird das auch immer bleiben. Bei Cycling at Home selbst werden auch nach wie vor keine Beiträge oder sonstiges erhoben. Aber verschiedene Trainer haben dann halt auch das Konzept der PayPal-Donation für sich entdeckt und konnten so halt auch die Zeit von Corona, wo es ja keine Einnahmen gab. Das heißt, für Studios war es schon sehr schwer, für freiberufliche Trainer noch viel schwerer. Konnten dann also zumindest ein kleiner Teil dadurch kompensiert worden werden. Ja, und das Spannende ist halt einfach, dass wir jetzt eigentlich, ja, es ist zwar noch nicht ausgelobt, aber Corona ist ja vorbei. Es ist halt einfach so, dass es bei Cycling at Home nach wie vor weitergeht. Wir haben jetzt nicht mehr 30 Stunden, sondern ich glaube, wir haben aktuell noch 16, 17. Wir, heißt hier die Reitbergs, haben nach wie vor noch, lass mich kurz durchzählen, 4 Stunden in der Woche, die wir liefern. Es sind ganz eigene Formate entstanden, zu denen man vielleicht gleich noch was sagen kann. Und die Leute sind halt nach wie vor dabei. Und das Faszinierende ist, und dann komme ich von meinem Monolog schon fast zum Ende. Das Faszinierende ist, dass wir sehr viele Leute haben, die haben sich am Anfang der Lockdowns die Räder ausgeliehen von ihren Studios. Das war ein ganz großartiger Service. Die Studios wollten natürlich jetzt die Beiträge in irgendeiner Weise kompensieren. Und die vernünftigen Studios haben einfach gesagt, weißt du was, sorry, wir müssen zumachen, aber hier hast du unser Gerät. Das heißt, von der Langhantel bis zum Indoor-Bike wurde das halt verliehen und die Leute sind dann bei uns mitgefahren. Viele Leute haben sich eigene Bikes gekauft. Es gab eine Zeit, wo kein gebrauchtes Indoor-Bike mehr zu kriegen war in Deutschland. Und das natürlich jetzt auch natürlich, ich nenne jetzt mal noch eine andere Marke nicht, die natürlich auch viel mit Livestreams gemacht hatte, die allerdings auch so noch mit Hanteln rumgehampelt haben. Fällt der Name gerade nicht ein. Wir hatten phasenweise von diesen 5000 Leuten bei Cycling at Home 1000 Bikes. Also wir haben eine Umfrage gemacht, wer hat ein Bike und welche Bikes. Es waren ungefähr 1000 Bikes. Viele natürlich wieder abgegeben, aber ich schätze mal, es sind immer noch so 400-500 Bikes im Eigentum. Und es gibt viele Leute, die einfach sagen, du pass auf, wir fahren gar nicht mehr im Studio, wir sind nur zum Cyclen hingekommen. Wir haben festgestellt, es gibt Qualitätsunterschiede und bei euch, also Cycling at Home allgemein, die Trainer haben alle einen sehr, sehr guten Hintergrund, eine gute Ausbildung. Bei Cycling at Home habe ich ja einfach das, was ich haben möchte, und zwar live. Und wir haben die Sachen ja mittlerweile, sind wir übergegangen zu YouTube, haben die Sachen stehen, also die Sachen bleiben alle stehen, die Videos. Im Rahmen der YouTube-Regeln dürfen wir ja auch jede Musik benutzen. Wir können diese Videos zwar nicht monetarisieren, weil halt einfach der Urheber erhebt Anspruch auf die Einnahmen, die mit diesem Video gemacht werden. Das macht aber nichts, weil wir halt mit den Videos selber kein Geld verdienen. Also die Videos bleiben stehen und es gibt halt Leute, wie gesagt, wir haben hier ein eigenes Format entwickelt und das betrifft natürlich jetzt nicht Cycling at Home, das ist jetzt die Indianerbande, sprich Julia und Jürgen Reitböck. Ein eigenes Format, das nennt sich Floating Cycling, welches Yoga-Konzepte, Five Elements auf Cycling, auf Indoor Cycling portiert, dadurch das Profil ein klein wenig abwandelt und auch solche Konzepte wie Atmung, Ausrichtung und Körperwahrnehmung mit ins Indoor Cycling bringt. Das ist eine ganz spannende Sache, die gerade von Leuten sehr gerne adaptiert wird, die eigentlich aus dem Knüppeln kommen, heißt auch Triathleten, die halt diese Stunden gerne benutzen, um so runterzukommen. Die halt für sich auch entdeckt haben, dass Sport und Atmung eine gute Kombination ist.
Könnte man dazu sagen, es ist so ein bisschen aktive Regeneration der Ansatz dafür?
Total, bist du ganz richtig. Und zwar die Grundidee dahinter war mal Rekom. Rekom-Stunden, wir kennen das, wir haben ja alle eine Ausbildung. Wir wissen, dass Rekom bedeutet, ich bewege mich irgendwo zwischen 50 und überschreite 60% nicht. Das heißt, ich bleibe eigentlich maximal in der Kapillarisierung. Und das ist so, als ob ich halt aufstehe, zum Kühlschrank gehe und mich ein bisschen durch die Wohnung bewege und dann bin ich so ungefähr bei 50, 55%. Und bei diesem Bereich, da bist du in Rekom. Du darfst aber dort nichts machen. Du darfst eigentlich, wenn du auf dem Rad sitzt, du darfst eigentlich nicht aufstehen. Du darfst nicht zu schnell fahren, nicht zu viel Widerstand. So, und darum sind viele Rekom-Einheiten so auf 20 Minuten begrenzt, wenn du im Studio fährst. Und die meisten Leute haben da schon keine Lust drauf. So, das heißt, im professionellen Umfeld, die Triathleten, das sind so mein liebstes Beispiel dazu, die wissen, dass sie es brauchen, aber selbst die machen nur eine halbe Stunde. Von daher haben wir vom Konzept her, ich persönlich unterrichte ja auch Yoga und Body Art, kenne mich also auch so ein bisschen mit solchen Sachen aus wie Ujjayi-Atmen und so ein Gedöns, das führt aber jetzt zu weit. Haben halt einfach gesagt, wir erweitern das Spektrum von 50 auf 60 auf 70%. So, und diese kurze Zeit von 70%, dadurch bin ich in Grundlagenausdauer 1, darf auch mal aufstehen und darf mal so kontrollierte Jumps machen. Jetzt nicht zu hektisch, kein Geknüppel, aber dadurch wird das ein bisschen lebendiger. Das heißt, das sind dann so 5 Phasen. Die anfangen bei 50%, die zweite Phase sind 60%, da darfst du schon mal den Popo lüften und in 70% darfst du auch schon mal eine Minute im Stehen fahren. So, und dadurch wird es lebendig, dadurch macht es ein bisschen mehr Spaß, der Popo tut nicht mehr so furchtbar weh und dieses Konzept ist also ein leichter Hügel, wo wir dann auch nur sagen, Phase 1 kommt die Atmung mit dazu, Fokus auf die Atmung, Phase 2 ist der Fokus auf die Ausrichtung, das heißt auch mal gerade hinsetzen, so Konzepte aus dem Yoga, dieses mit Herz hoch, Schultern zurück und tief und so dieses Zeug, beziehungsweise auch eine Kombination mit der Atmung selber. Und in der Feuerphase, das die Elemente dann auch, heißt Erde, Holz, Feuer, Metall und Wasser leitet das dann aus. In der Feuerphase darfst du 70%, da darf es dann auch ein bisschen wärmer werden und dann wird es wieder weniger und dann ganz zum Schluss ist wieder nur, ich sag mal so, wenn du es von außen siehst, es ist einfach nur so ein Rumgeeier, es tut total gut. Also wir haben wirklich ganz extrem viele Stimmen, die sagen, das ist genau das, was sie brauchen.
Ja, ich bin jetzt schon allein vom Zuhören extrem müde. Relaxed. Steffi, du guckst auch so. Also wir sehen uns ja, ihr könnt den Podcast nur hören, aber wir haben ja immer noch das Video dabei.
Ich hab gerade gedacht, Podcast von Jürgen Reitbeck und den zwei Leuten, die ihn aufnehmen. So.
Da war mir schon vorher klar, der Jürgen, der alte Labertasche ist.
Na gut, ich meine, unser erster Kontakt war ja auch nicht unter 2,5 Stunden. Alles gut, ist ja interessant dabei. Sag mal, was mich mal interessieren würde, ich meine, du bist ja jetzt wirklich ein Fachmann, alles was so online und Kurse und so weiter angeht. Wie würdest du denn bewerten, diese ganzen, es wird immer so über Hybridtraining, Clubs sollen auch Kurse streamen als zusätzliche Option für ihre Mitglieder. Da fällt einem natürlich als erstes Cycling ein, weil es am einfachsten umzusetzen ist, auch für jemanden zu Hause. Wie siehst du das, dieses Hybrid-Training, diesen Ansatz?
Finde ich total super und finde ich total scheiße. Der Standard wäre jetzt zu sagen, depends. Also kommt drauf an. Vom Prinzip her finde ich das gut. Für die Leute, die das wollen, finde ich schlecht für die Leute, die es nicht wollen. Und es zeigt sich halt einfach, die Leute wollen eine Kombination daraus. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass in den Studios das Angebot wird nicht so angenommen wie vor Corona. Es gibt viele Leute, die sind nicht mehr zurückgekehrt. Ich habe ganz viele liebe Leute, die ich über Jahre im Studio bedient habe, die irgendwann mal gesagt haben, du, ich komme nicht mehr, mir ist das einfach zu doof, mir ist das auch generell zu voll. Also ich habe hier in einem Studio zum Beispiel 30 Leute im relativ kleinen Raum und dann sagen mir die, ich will da nicht mehr hin. Also ich fühlte mich schon da bedrängt und doof und ich habe nicht gewusst, wie schön es ist, zu Hause zu fahren. Dann haben die sich so ein Bike geholt und Indoor-Cycling lässt sich gut von der Logistik her zu Hause machen. Das heißt, da reicht ja also wirklich eine kleine Ecke und das bleibt ja da und du bewegst dich nicht. Wenn du Zumba machst, da brauchst du Platz, da brauchst du schon mal 4 Quadratmeter. Beim Cycling ist das nicht so. Entsprechend ist Cycling von der Logistik her super. So, das heißt, die Leute, die nicht mehr ins Studio gehen, die dann auch, ich sag mal so, bei Cycling at Home jetzt wirklich eine Verbindung zum Trainer herstellen können. Das finde ich wichtig. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du dort eine Laborratte auf dem Rad sitzen hast. Der ist von mir aus live, aber der ist nicht bei dir. Und ich kann dir sagen, wir sitzen hier im Dachstuhl. Wir sind hier, also die Technik ist top, aber Fakt ist, wir sitzen hier im Dachstuhl. Das ist total beengt. Und ich habe einen großen 27-Zoll-Monitor ganz nah bei mir. Ich sehe den Chat. Ich sehe die Leute. Ich kenne die Leute. Ich kenne die Leute mittlerweile auch alle persönlich. So, das heißt, das ist Familie. So, und jeder, der da neu reinkommt, den ziehen wir mit in die Familie rein. Und die Trainer, die bei uns bei Cycling at Home noch unterwegs sind, und damit zieht das gesamte Cycling at Home, das ist nicht nur Reitberg. So, wir haben eine Verbindung zu den Leuten, mit denen wir da unterwegs sind. Und ich sag mal, ich greife jetzt gar keinen Hersteller an. Die Hersteller, die beziehungsweise die großen Labels, so, die machen fantastische Sachen. Es gibt ja auch Anbieter von Livestreams, die jetzt gar nicht nur sich so auf Indoor Cycling konzentrieren, sondern halt, jetzt nenne ich dir mal den Namen, Peloton. Warum ist Peloton so erfolgreich? Kann ich dir sagen. Peloton macht etwas total Albernes. Die sagen nämlich einfach, ey, hier, der Mark ist now, der 100. Ride, ne? Dann ist richtig Ding, Ding, dann geht eine Glocke an und der Mark, der dann auf dem Rad sitzt, der da gemeint ist, der wird da reingezogen, der ist total happy. Und das ist der Punkt. Das heißt, du hast dort eine Verbindung, eine Connection und jetzt nicht nur von Teilnehmer zum Trainer, sondern also präsent, sagen wir besser Präsenter, vom Präsenter zum Teilnehmer und andersrum in beiden Richtungen. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob du im Studio sitzt oder zu Hause. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, die Verbindung von zu Hause ist sogar noch stärker als im Studio. Ich sag mal, meine Kurse, die sind knackevoll. So, das heißt, immer mit Warteliste, wirklich knackevoll. So, und ganz viele Leute haben super Spaß und Juhu und alles. Aber nach dem Kurs, die machen ihr Rad sauber und sind weg. Da quatscht kaum einer. Das sind so ein, zwei Leute. Das sind so ganz ruhige Gesellen. Du weißt aber, irgendwann mal kommt einer mir vorbei und sagt so, war total super heute und geht weg. Und spricht gar nicht mehr weiter. Man kann nicht sprechen. Und das ist auch beim Livestream ist das anders. Du hast dort Kontakt, die Leute chatten mit. So, plus, man muss sich natürlich die Frage stellen, Wave Riding, 90% Herzfrequenz, wie kann da noch einer chatten? Okay. Das ist beim Floating Cycling, ne? Mit einer niederen Herzfrequenz, da geht das. Aber du hast auch eine Verbindung, eine Connection in der Gruppe. Jetzt sowohl bei YouTube im Live-Chat als auch in der Gruppe selber, wo dann halt auch ein Chat stattfindet. Lirum Larum. Die Leute, die... Also so Corona hat es uns ermöglicht, ich komme jetzt wieder zur Frage zurück, Corona hat es uns ermöglicht, mal zu gucken, wie funktioniert das so mit den Livestreams. Du kannst es portieren in den Businessbereich. Da sehen die Leute auf einmal, dass die Instrumente, die sie schon seit 15 Jahren hatten, und ich nenne da jetzt mal Skype, beziehungsweise Teams ist ja ein neues Ding, das war ja vor Corona, es gab es auch schon, hat aber nicht wirklich benutzt worden, da gab es ja noch hier solche Sachen von Cisco und so ein Unsinn Zeug. So, Zoom hat dann so ein paar konsumertaugliche Funktionen reingebracht und festgestellt, guck mal hier, man kann im Livestream auch hier mit Leuten Videochat machen, so ein Zeug. Und die Firmen haben entdeckt und haben gesagt, guck mal hier, das haben wir schon lange und jetzt können wir es machen. Sondern mittlerweile, wir sitzen in den Büros und jeder ist in gerade irgendeinem Meeting drin. Das heißt, Livestream online ist jetzt salonfähig. Und das gelingt auch im Sportbereich. Ich persönlich glaube, dass dann ein entsprechendes Angebot eine gute Sache ist. Ich bin mir auch sicher, dass es für jedes Studio interessant sein kann, sich damit zu beschäftigen. Oder sagen wir so, sich damit zu beschäftigen ist zwingend. Das ist wirklich zwingend. Wer heute sagt, ich mache keine Livestreams, weil habe ich früher nicht gebraucht, brauche ich jetzt auch nicht, das sind die Leute, die haben auch noch im Büro ein Faxgerät stehen. So, sollen die so machen? Das heißt, in 5 Jahren oder so werden die ein Problem kriegen. Das heißt, man muss es zumindest anbieten. Und dann sollte man aus meiner Sicht sich zumindest mal damit auseinandersetzen und gucken, ob man das nicht irgendwie als Zusatzfeature mit reinbringt. So, indem ich dann zum Beispiel einfach sage, ich lasse mal, jetzt ganz doof, nennen wir es mal Handy am Stock. Ich nehme ein Handy hin, ich hole mir so ein Stativ, stelle es hin, so seitlich vor die Bühne und lasse das Ding einfach mal mitlaufen als Reel bei Facebook. So. Und wenn dann jemand sagt, boah, ist ja geil, kann ich da auch mal live mitfahren, dann lässt du mal einen Livestream laufen. Mhm. So, das ist einfach ein neues Medium. Weißt du? Das ist die Frage, ob du sagst, soll man das jetzt machen mit Livestreams oder nicht, ist ungefähr so, soll ich mir ein Faxgerät kaufen oder nicht vor 30 Jahren? Weil das muss ich ja erstmal man muss sich ja einarbeiten. Man muss mit diesem Medium arbeiten. Ich glaube, das Hybrid ist ein gutes Ding. Aber auch nur dann, wenn das Studio das macht, wenn die Teilnehmer es annehmen. Ich persönlich kenne ein Studio, finde das super scheiße. Die haben alles gemacht. Die haben Räder verliehen, haben selber Kurse angeboten. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Was natürlich auch an den Trainern liegt. Es gibt Trainer, die können das. Und es gibt Trainer, die können es nicht. Es gibt Leute, die machen 3 Live-Stunden in der Woche und die haben keine Connection mit den Leuten.
Haben wir schon festgestellt, dass Leute, die auf der Bühne bei einem Event wirklich gut sind, und wenn du die vor der Kamera siehst, sagst du, boah, der ist vor der Kamera wirklich schlecht, ne?
Ja.
Aber du hast einen coolen Punkt gesagt, da würde ich gerne Markus bitten, mal was zu sagen, weil das ist dann sicherlich ja auch eine Einstellungssache, weil der Markt vielleicht ein bisschen anders tickt. Du sagtest, den Leuten waren 30 Teilnehmer in einem Raum, alles ein bisschen zu eng und deswegen, ne?
Ja.
Markus, magst du mal kurz 2 Sätze zu dem Cycle-Kurs sonntags in Kalifornien? Und da standen die Bikes ja wirklich eng an eng. Und du bist da ich habe noch nie gesehen, mit was für einem begeisterten Gesicht jemand aus dem Cycle-Kurs kommen kann. Sag doch, erzähl doch mal kurz.
Ja, das ist natürlich so eine Sache, auch ein bisschen Geschmackssache. Ich bin ein Riesenfan von Boutique-Cycling. Nicht alles, was da gemacht wird, würde ich jetzt auch so machen oder unterschreiben. Aber diese Atmosphäre, die Stimmung, dieses Gefühl, als wäre man irgendwie in der Disco, dieses Entertainment drumherum und gerade dieses Flair der sehr eng stehenden Bikes, der dunkle Raum, die Lichteffekte und die Stimmung, die da aufkommt, das ist so eine Sache, die ich wirklich liebe. Ich kann natürlich auch verstehen, dass viele Leute sich sagen, nee, das ist mir viel zu eng, weil mit dem Ellenbogen kann ich meinen Nebenmann zum Teil berühren. So eng stehen die Bikes, die Luft steht. Es ist wirklich eine Atmosphäre, es wäre dann sonntagsmorgens um 5 Uhr in der Disco war, die irgendwo in einem Keller ist, so ungefähr ist das. Ich meine, wer da drauf steht, für den ist das geil, aber ich verstehe auch jeden, gerade dieses Social Distancing, so rum, das war ja dann auch in vielen Köpfen und alles, was irgendwie nah beieinander war, war auf einmal schlecht. Und das ist so der Punkt, wo ich schon verstehen kann, dass viele Menschen gerne zu Hause cyclen. Jetzt habe ich einfach mal einen runtergequetscht. Ich will mal die Zeit. Wir haben immer so ein bisschen Zeitdruck, um zur nächsten Frage zu kommen. Und zwar, mir ist halt aufgefallen, ich gucke mir ganz, ganz viel im Internet an, was es da für Angebote gibt. Cycle-Stunden, alles Mögliche dazu. Was ein Riesenunterschied ist zu den Live-Sachen, ist manchmal so der Umgangston unter den Leuten, auch bei Kommentaren, wie miteinander umgegangen wird. Das ist sowas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass mir jemanden dann irgendwas da drunter schreibt, nee, finde ich total scheiße, was du machst und so weiter. Das würden die wahrscheinlich jemand nie ins Gesicht sagen, anstatt zu sagen, ja, ist okay, was du machst. Ist zwar nicht mein Stil, aber ich bin da froh drum, dass ich einen Mitstreiter habe, der auch dieses geile Erlebnis zu Leuten bringt und jeder hat irgendwo seine Zielgruppe. Jürgen, du hast mir mal erzählt, du hast da auch so ein paar Erfahrungen mitgemacht mit sowas. Jetzt ohne, dass ich dich dahin locken will, Namen zu nennen. Erzähl doch mal so ein bisschen Story dazu, weil das ist so
Jetzt ich dachte jetzt gerade, der Stefan holt sich jetzt eine Tüte Popcorn raus. Ja, also ich sag mal so, was die meisten Teilnehmer nicht wissen und was sich vor den meisten Teilnehmern ja auch verbirgt, ist der Umstand, dass wir 3 große Anbieter haben, die auch, was die Ausbildung angeht, einfach die Maßstäbe setzen. So, es gibt Unterschiede vom Anfang, es gibt Unterschiede in der technischen Ausführung und es gibt entsprechend Unterschiede in der Präsentation. So, und wenn ich mir da anschaue, ich nenne jetzt einfach mal den Erfinder des Ganzen hier, Spinning, durch einen Johnny G., der seinerzeit, ich glaube Mitte der 80er, in Vorbereitung zum Race Across America sagt, ich muss mir hier so ein Moped machen, weil der hat sich irgendwie verletzt. Tralala. So, das heißt, das ist ein Radfahrer. Das heißt, da geht einer hin und versucht sein Ding, seine 3000 Meilen oder Kilometer durch Amerika, der möchte ein Trainingsgerät sich basteln. Heißt, der Deutsche ist ein Fahrradfahrer. So. Dann gibt's Die ganze Geschichte wird dann übertragen, wird dann genommen, das damals, glaube ich, technisch von Schwinn gemacht wurde das. So, und Schwinn hat später mal, hat die ganze Geschichte dann hier Deutschland, Österreich, Schweiz mit eingebracht, hat dann halt auch ein eigenes Ausbildungskonzept. Dann haben sich da ein paar Leute abgelöst, das waren dann die Indianer. So, und die Indianer haben jetzt angefangen, den größten Frevel zu betreiben dadurch, indem die dort Gruppenfitnesskonzepte mit eingebaut haben. Und das ist natürlich dann für die Fahrradfahrer ein Desaster. Diese Sache mit Einfrieren und Jumps und Wave Riding und dieser ganze Zeug oder alleine das Queuing, dass man also versucht, eine Truppe von Leuten im Beat der Musik zu einem gewissen Punkt zum Eskalieren zu bringen, beziehungsweise zu bremsen und einzufrieren. Das sind alles Konzepte, die eigentlich von den Indianern sind. So, und daraus lässt sich aber schon direkt ableiten, das sind eigentlich keine Fahrradfahrer. So, wer da selber Fahrrad fährt, das ist jetzt nicht die Basis. Ich sag dir auch mal ganz deutlich, ich persönlich, ich kann Fahrradfahren nicht leiden, mir ist das viel zu gefährlich. Für mich ist das Indoor-Bike zufälligerweise in Form eines Rades. Das könnte auch ein Bobbycar sein oder ein Rudergerät, wenn ich da drauf meine Choreos machen kann, wäre mir das auch gern lieb. Weißt du? So, das heißt, für mich sind die Leute, aber die Fahrrad fahren, kann ich gut verstehen. Und die Leute, denen ich zum Beispiel zu viel rede oder denen ich zu viel cue oder wenn ich hier irgendwelche wirklich auch, wir haben ja zum Teil auch einstudierte Choreos, gerade auf Events, das muss ja dann passen auf den Punkt. Und das mache ich also auch in Kursen. Das ist vielen Leuten einfach ein Dorn im Auge. So, und da muss man einfach sagen, deswegen habe ich auch die drei Fraktionen genannt, die sind sich zum Teil nicht so grün. So, und ich muss dazu sagen, wir sind hier in unserer Eigenschaft von mit Cycling at Home, wir sind hier mit einigen Leuten aneinander gerasselt. Nämlich einfach so unter dem Aspekt, hier, ihr wollt ja nur eine Welle machen, ihr scheiß Indianer. So, oder andersrum, ich bin natürlich jetzt auch noch jemand, der nicht nur gerne viel redet, sondern der auch in Konfrontation reingeht und sich auch auf Streitgespräche einlässt, die mit vielen Adjektiven angereichert sind und auch in Summe dann halt etwas polarisiere. So, und entsprechend mag man an der einen oder anderen Stelle denken, dass ich mit fast jedem Krieg haben könnte, was aber nicht so ist, weil ich nach wie vor immer noch das Hauptmotto vertrete in allem, was ich tue, nämlich fraktionsfrei zu fahren. So, das heißt, meine Wunschvorstellung ist immer, dass wir alle friedlich miteinander umgehen. Und ich habe einfach persönlich die Erfahrung gemacht, dass es keinen Master gibt oder dass es in allen Fraktionen Master gibt, die sich genauso scheiße benehmen, wie man es eigentlich von einem schlechten Teilnehmer nicht erwarten würde.
Mhm.
Das muss man einfach so sagen.
Ja, das ist aber auch bei der Vorbildfunktion, die wir natürlich da auch alle
haben. Ja, natürlich. Ich sage, es kann nicht sein, dass ich von einem Spinning Master wirklich auch. Ich habe von einem Spinning Master Prügel angedroht gekriegt. Weil ich ihn kritisiert habe. Ich sage jetzt mal ganz kurz. Es gibt so viele Spinning Masters, könnten ja viele sein. Ne? Und zwar, wir sind hier gerade was Cycling at Home anging. Es gab hier viel verschiedene Formen von Guerilla-Aktionen, wo dann Leute eine Gruppe machen wollten und die Gruppe natürlich akquiriert haben in unserer Gruppe. Und da habe ich dann zum Teil einfach einen Riegel vorgesetzt und bin dann auch zum Teil mal in diese Dinge reingegangen und sag, guck mal, hier ist ein Master und überhaupt im Mineral. Und hab festgestellt, der fuhr dann mit 130 RPM im Stehen und schlechtes, also gar kein Cueing und der war auch nicht im Beat und die Musik war schlecht und das war eigentlich so, wo ich sagen würde, komm hier, Basic Level, der weiß nicht, wie es geht und dann steht da auf irgendwie was von Spinning Master. Und dann denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Da habe ich zu ihm gesagt, was bist du hier, was machst du hier? Und das ging dann so knickknack und ich glaube beim dritten oder vierten Mal sagt er, ich komme gleich vorbei und hol dir dann vom Kopf. So kann das gehen. Und dann, ich denke mir einfach nur, ey, das ist ein Spinning Master. Na? So, und aber Lirum Larum, natürlich auch ein Sonderfall. So muss das nicht sein.
In der großen Community, meine persönliche Meinung, wenn ein großer Haufen zusammenkommt, ist die Chance immer groß, dass da irgendjemand dabei ist, wo die Chemie einfach nicht stimmt. Das kommt selbst in der normalen Familie vor. So. Muss ja auch nicht mit jedem passen, aber grundsätzlich, und obwohl wir ja eine bestimmte Marke vertreten im Indoor Cycling, ist meine persönliche Meinung, mein Gott, Wir tun uns da alle schwer, heutzutage gerade größere Events vollzumachen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, aus 3 Fraktionen Leute, auf die ich Bock habe, gemeinsam bei einem Event zusammenzubringen, dann ist mir das persönlich relativ Latte, wo die ausgebildet worden sind. Wenn die Teilnehmer eine gute Zeit haben und wir alle einfach nur banal Botschafter für Indoor-Cycling sind, dann haben wir das schon mal verdammt viel richtig gemacht, oder?
Total, das funktioniert aber auch nur dann, wenn die Hersteller, und ich nenne einfach die großen 3, plus, wir nehmen Les Mills noch mit rein. Die machen ja auch was mit Cycling, RPM oder so ähnlich. Wenn die hingehen würden und einfach mal gucken, sag mal, was machen denn die anderen? Und funktioniert das denn, was die so machen? Und sich selber auch mal jetzt selbstkritisch hinterfragen, so von wegen, funktioniert das denn, was wir machen? Und auch das sage ich, ich meine meinen Haufen genauso wie jeden anderen Haufen. Ne? Also ich bin Indianer, ich bin Tomahawk, ich bin ICG. So, das ist meine Ausbildung, ich bin Elite Cycling Instructor. Ich habe also eine Ausbildung.
Irgendwo bist ICG?
Ich dachte,
die haben dich da... Die haben ein kleines Problem. Also ich glaube, du bist eher Indianer als ICG, oder?
Ich bin, ja. Ich habe meine Ausbildung, habe ich alle bei ICG gemacht. Und wenn mich jemand fragt, ich schicke die Leute dann auch alle zu ICG, was eine gute Sache. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, hör mal, ich mache hier Spinning, solange er eine Ausbildung macht. So, ich kann Leute nicht leiden. Egal, wo sie hingehen, die sagen Basic und das soll mir reichen und ich bin der Beste und ich brauche keine weitere Ausbildung mehr und ich habe vor 15 Jahren was gemacht und danach nichts mehr. So, das gar nicht. Das heißt, ist egal, wo man jetzt dann quasi unterwegs ist, solange man eine Ausbildung hat und solange man diesbezüglich am Ball bleibt. So, aber was ich sagen wollte, aus meiner Sicht müssen eigentlich alle Hersteller mal sich selbst hinterfragen, ist das, was ich mache, eigentlich eine gute Sache? Und schaffe ich mir dadurch eine Community? So, und da muss ich sagen, die Menge, und da kann jetzt jeder für sich feststellen, jeder für sich hinterfragen, wo ist die Community am größten? Also es gibt eine Fraktion, die hat eine große Community, es gibt eine Fraktion, die hat keine Community, und es gibt eine Fraktion, die hat totalen Wildwuchs in der Community. So, und da muss man sich die Frage stellen, was bei Cycling at Home, die wir uns um die Leute kümmern, die wir für jeden offenes Ohr haben. Wir sind hier einen Schritt weiter nach der Community. Und das sollte sich jeder Hersteller hinter die Ohren schreiben. Nach der Community kommt die Family. Und die Family ist wichtig. Und wenn du an dem Status bist, wo Treffen als Familientreffen angesehen werden, dann machst du alles richtig. Wenn du aber an dem Punkt bist, wo die Leute sagen, ja, Community habe ich nicht, so, dann ist das ist scheiße. Also da müssen eigentlich alle nacharbeiten. So, die ganzen Großen. So, und ich muss euch beiden jetzt einmal an der Stelle jetzt hier hervorheben. Ne? Also, wir haben mit euch viel Freude hier zusammen. Jetzt hier, wir haben ein Schwimmbike hier stehen, wir haben ein ICG, also hier so ein IC7 stehen. Und alleine hier mal zu zeigen und sagen, guck mal, ich sitze hier auf meinem IC7 und dann weiß ich ganz genau, hier die Indianer freuen sich. Und dann sage ich hier, und meine Frau sitzt hier gerade hier auf einem Schwinn-Z-Bike, was wir hier zu Testzwecken zur Verfügung gestellt haben. Und dann, wir sind angeschrieben worden. Sagen wir, wie kann das sein? Du bist doch ein Indianer. Wieso bist du hier auf einem Schwinn-Bike? Das geht doch gar nicht. Oder wir wissen auch von Schwinnis, dass sie sagen, ey, wieso habt ihr ein Z-Bike? Du bist doch allerhöchstens ein Y-Bike wert. So. Oder dann von wegen, der geht gar nicht mehr auf seinen IC7, Blasphemie, solche Geschichten. Und ich denke mir einfach, ey Leute, ihr seid bescheuert. Weißt du, dann denke ich mir nämlich auch, ich habe hier ein IC7, ich liebe das heiß und innig. Ich habe hier ein Z-Bike und das habe ich adoptiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich diesen super geilen Lenker, das Z-Bike, auf meinem IC7 hätte, wenn einfach mal einer von denen hingehen würde, sagen, guckt euch doch mal den Lenker von dem Z-Bike an. So, warum habt ihr den nicht auf dem IC7? Es gibt keinen Grund für so ein breites Geweih. So, auch da findet kein Austausch statt. Weißt du? Es bräuchte einfach mehr chinesische Gene. So, die Chinesen, die machen sich nicht dafür nass, zu sagen, komm, wir gucken mal, was die Konkurrenz macht. Man muss ja nicht kopieren, aber man muss sich einfach mal inspirieren lassen.
Mir fällt gerade dazu ein anderes Beispiel ein. Ich war früher begeisterter Motorradfahrer. Und da ist es ja auch so, ich hatte mal eine Suzuki, ich hatte mal eine Honda, ich hatte mal sonst irgendwas. alles irgendwo cool, Vor- und Nachteile dazu, aber mir ging es im Endeffekt um die Sache, ums Motorradfahren.
Ja.
Und klar gibt es das und das, und wenn ich jetzt mit anderen Motorradfahrern mich unterhalte, da sind jetzt hier die Kawasaki-Fahrer, die haben dann immer nur ihre tolle Kawasaki. Das ist das Tollste, weil irgendwas, keine Ahnung, der Benzinhahn an der besseren Stelle ist oder irgend so ein Zeug, was im Endeffekt wieder Geschmackssache ist. Ja. Aber nochmal um diese Online-Geschichte. Also das wäre jetzt, ist für mich eine persönliche Sache. So ein bisschen, ich finde, so ein Ehrenkodex sollten man haben, wie man miteinander umgeht und nicht jemanden, nur weil einem gerade irgendwas nicht passt. Also Respekt und Toleranz. Das sind ja so die Eckpunkte dazu und ein gepflegtes Miteinander, weil im Endeffekt haben wir alle die gleiche Leidenschaft.
Und total.
Es ist völlig bescheuert, jemanden, der die Leidenschaft vielleicht ein bisschen anders ausführt, auslebt, dafür niederzuknüppeln, anstatt zu sagen, ich bin froh dafür, finde es toll, dass es verschiedene Dinge gibt, weil wenn alle gleich sind, ja, da sind wir eine Armee von Robotern und das ist, glaube ich, die schrecklichste Vorstellung überhaupt. Ja. Und da offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren.
Ich möchte auch gar nicht so sein wie du.
Finde ich völlig in Ordnung. Ich bin auch froh, dass ich bin und nicht du.
Es ist leider so. Ich meine, wir haben jetzt kaum noch Zeit. Ich könnte natürlich auch erzählen, sagen wir, Cycling at Home hat auch eine Geschichte. Und wenn ich einfach mal zurückdenke, März 2020 bis hierhin, wir waren, ich sag mal, in Summe 50 Trainern. Und von den 50 Trainern, da gab es auch, ich sag mal, 10 unrühmliche Geschichten, wo halt einfach auch, man sieht, so ein Indoor-Cycling-Trainer ist sehr häufig auch eine Diva. Und das zählt für die Jungs genauso wie für die Mädchen. So, und wir haben da also wirklich die übelsten Geschichten erlebt, die, ich sag mal, von übler Nachrede bis hin zu Leuten, wir hatten ja einen Trainer drin, der hat in der ersten Stunde, der hat seine Teilnehmer sich notiert, alle einzeln geschrieben und darum gebeten, doch jetzt per PayPal 10 Euro zu überweisen, so ungefähr. Ja, so, solche Geschichten. So, also da bin ich schon. Da haben wir natürlich auch ganz klar gesagt, pass auf, das geht so nicht. Und dann gab es auch böses Blut und dann wird man blockiert und tralala. Und das ist mittlerweile ruhig, weil wir haben jetzt ein schönes Team und es kommt kein Neuer mehr dazu. Es verlassen uns niemand mehr. Das ist jetzt ein schönes Team und das funktioniert. Aber das war in Hochzeiten, da wollte jeder mitmachen. Und wir haben natürlich auch Qualitätsstandards, einfach weil wir sagen, wir bleiben hier zum Beispiel in gesunden Trittfrequenzen und solche Sachen. Warm-up ist wichtig, Cooldown ist wichtig. Und ganz nicht zu verachten ist, wenn jemand eine Ausbildung hat und auch so ungefähr keine Leute umbringt und so Zeug. Und da sind halt viele nicht mit einverstanden. Es gibt halt leider zu viele Trainer, die haben irgendwann mal einen Basic-Kurs gemacht oder nennen wir es einfach mal eine C-Lizenz oder den ersten Kurs und glauben dann halt, dass sie 20 Jahre lang das machen, sich Trainer nennen können und sind dann halt nicht mehr aktualisiert worden. Und die glauben dann halt, dass sie es drauf haben. Und nein, haben sie nicht.
Mein Lieblingsspruch, im Genie ruht der ewige Schüler.
Ja, genau das.
Das ist genau der Punkt, also lebenslanges Lernen. Wir sind mit der Zeit zu Ende.
Leider.
Und es
machen wir nochmal, oder?
Hat richtig Spaß gemacht. Wir können
das machen wir auf jeden Fall nochmal, natürlich.
Eine zweite Folge dazu mal machen, jetzt nicht gerade nächste Woche, dann wird es so eintönig. Ihr fahrt ja auch nicht immer die gleiche Choreo, das gibt so eine Fraktion, die tut das, um auch nochmal so einen Seitenhieb zu verpassen. Die meisten.
Meinst du über 3 Monate irgendwie?
Es gibt auch Menschen, die mögen das. Die mögen immer das Gleiche.
Nicht beim Cycling, geht gar nicht.
Ich persönlich, nö. Aber deswegen lasse ich auch jeden das tun, was er will. Und wenn jemand halt 3 Monate lang immer das Gleiche tut und sich dabei wohlfühlt, ja, dann fühlt er sich halt wohl. Deswegen sage ich noch lange nicht zu dem, das ist ein eingeschlafener Hund oder irgendwas.
Weil ich sag schon mal Tschüss.
Deine bösen Kommentare.
Ich sag schon mal Tschüss, bevor die Karriere.
Ja, die Uhr tickert schon. Es war mir ein Fest, Jürgen. Vielen Dank, dass du da warst.
Bizeps, die 37. Episode. Und zu Gast war Jürgen Reitböck, der Gründervater von Cycling at Home. Jürgen, mach weiter so. Gib Gas, dass unser toller Sport ganz viele Leute noch ansteckt und viele dabei bleiben für ein fitteres, gesunderes Leben. Weil Fitness ist Freiheit, körperliche Freiheit, all das zu tun, was man tun möchte.
Auf diesem Facebook, Cycling at Home, YouTube, Indianerbande.
Indianerbande, YouTube-Kanal, Cycling at Home mit dem Zeichen auf Facebook. So macht's gut, ihr Lieben. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Brust und Bizeps, euer Montagspodcast.